ARD. Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr. In der ARD-Audiothek. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie findet ihr es, wenn dringend benötigtes Getreide einfach auf die Gleise gekippt wird? Das ist bei einem Bauernprotest an der Grenze zur Ukraine mit ukrainischem Getreide passiert. Seit Monaten gehen Bauern in vielen europäischen Ländern auf die Straße. Ihr Unmut gegenüber den politischen Entscheidungen ihrer Regierungen und der Europäischen Union wird immer lauter. Sie sind wütend und frustriert.
Jetzt wurden schon wieder Freihandelsabkommen mit Chile und Kenia abgeschlossen. Sie importieren uns hier immer mehr Produkte, obwohl wir die doch selber haben. Und wir krepieren. Jeden Tag nehmen sich zwei Bauern das Leben. Zwei.
Worum geht es genau bei diesen Protesten? Besonders in Polen und Frankreich protestieren Bauern lautstark. Ich will wissen, wie begründet ist eigentlich die Angst der Landwirte? Europas Bäuerinnen und Bauern profitieren doch auch von enormen Subventionen. Fast jeder dritte Euro aus dem mehrjährigen EU-Etat fließt in die Landwirtschaft. Woher kommt also die Wut auf die EU? Unsere beiden Korrespondentinnen, Julia Borutta in Frankreich und Sabina Matthai in Polen, waren bei Bauerndemonstrationen, auf denen sie die Bäuerinnen und Bauern gefragt haben, was sie denn kritisieren und worüber sie wütend sind. Und dann spreche ich noch mit dem Agrarexperten Professor Thomas Herzfeld vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in unserer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge mit dem Titel Bauernproteste in Europa. Woher kommt die Wut? Julia in Paris und Sabina in Warschau, ich grüße euch.
Hallo.
Bonjour,
hier ist
hallo.
Sabina Matthai aus Warschau.
Julia, du warst vor ein paar Tagen bei einer unangekündigten Protestaktion von Landwirten in Paris dabei. Nimm uns mal mit, wie war die Stimmung?
Ja, das war am Arc de Triomphe, ja wirklich ein sehr wichtiger Ort mitten im Herzen der Stadt. Die Bauern waren frustriert und irgendwie müde. Es war zwar sehr beeindruckend, was sie da wieder aufgefahren hatten. Mit nicht mal einem Dutzend Traktoren und ihren Heuballen haben sie es geschafft, alle Zugänge am großen Kreisverkehr zu verbauen, zu blockieren. Aber die Stimmung war total mies. Die Bauern waren frustriert und müde. Sie hatten eigentlich vorgehabt, einen Kranz am Arc de Triomphe niederzulegen. Der sollte eben für die vielen Bauern sein, die sich aus Verzweiflung über ihre finanzielle Lage das Leben nehmen. Das, was die Bauern da immer zitieren, 2 Suizide pro Tag, das ist kaum zu glauben, aber eine Studie der Bauernversicherung MSA belegt, dass die Zahlen zumindest sehr hoch sind. 529 Bauern haben sich im Jahr 2016, jüngere Zahlen gibt es nicht, das Leben genommen. Das ist also mehr als einer pro Tag. Die Bauern, ich habe schon gesagt, sind verzweifelt. Ein Viertel lebt unter der Armutsgrenze und ich habe dann da im Arc de Triomphe natürlich auch mit Bauern gesprochen. Eine Laurence habe ich gefragt, warum gehen Sie eigentlich immer noch auf die Straße nach all dem, was die Regierung hier in Frankreich Ihnen ja zugesagt hat? Warum sind Sie immer noch nicht zufrieden? Mein Eindruck, da herrscht vor allem Misstrauen. Also Sie haben wirklich ein großes Misstrauen gegenüber der Regierung. Laurence hat gesagt, sie glaubt den überhaupt keine 2 Zentimeter über den Weg und all die Zusagen, die es gab, also weniger Kontrollen auf den Höfen, Mindestpreise für bestimmte Erzeugnisse, Ersatzprodukte für verbotene Chemikalien, all das glaubt sie gar nicht, dass das umgesetzt wird.
Sabina, das klingt ja alles wirklich frustrierend, was da in Frankreich, wie die Stimmung ist. Kommt dir das aus Polen auch bekannt vor? Gibt es dort auch so eine große Verzweiflung, so großes Misstrauen? Worum geht es den Bäuerinnen und Bauern in Polen?
Also Verzweiflung ist hier eher nicht zu spüren. An der Grenze zu Deutschland neulich, da gab es eine große Blockade und da ging es gleichmütig, geradezu gut gelaunt und ziemlich gut organisiert zu. An der Grenze zur Ukraine, da gibt es öfter Zoff. Die Bauern beklagen, dass ukrainische Agrarprodukte zollfrei und ohne Mengenbegrenzung nach Polen eingeführt werden und polnische Erzeugnisse offenbar verdrängen. Und das erregt sie wirklich zu Zorn.
Julia, du warst auch bei der Landwirtschaftsmesse vor Ort in Paris, richtig?
Ich wollte dahin, aber es war kein Durchkommen. Also es war wirklich großes Chaos. Die Bauern haben ja die Zugänge zur Landwirtschaftsmesse erst blockiert, dann sind sie da reingelaufen und haben auch im Eingang zumindest einige Stände umgerissen. Wir Journalisten sind über Stunden da gar nicht reingekommen. Ich musste dann tatsächlich unverrichteter Dinge wieder zurück und am Schreibtisch arbeiten.
Ich habe ja schon vorher gesagt, Europas Bäuerinnen und Bauern profitieren ja auch von enormen Subventionen. Also was konkret ja bedeutet, dass fast jeder dritte Euro aus dem mehrjährigen EU-Etat in die Landwirtschaft fließt. Sehen Sie das und warum reicht Ihnen das nicht?
Also in Polen ist das so ein Fall von, habe ich jedenfalls auf den Eindruck, what have the Romans ever done for us? Man vergisst halt die Errungenschaften und auch diese Finanzhilfen oder man nimmt sie schon als gegeben hin. 2022 wurde die Landwirtschaft hier mit knapp 5 Milliarden Euro bezuschusst. In Deutschland waren es, glaube ich, 6,3 Milliarden. Was hier nicht gesehen wird, und darauf hatte Julia ja eben auch schon angespielt, die EU-Kommission ist in letzter Zeit wirklich stark auf die europäischen Landwirte zugegangen. Aber wenn man die polnischen Landwirte darauf anspricht, zum Beispiel auch neulich bei dieser Großdemonstration in Warschau, dann wissen die das oft überhaupt nicht. Und ja, was die Einfuhren von ukrainischen Erzeugnissen angeht, das ist natürlich gerade in Polen hier ein Thema, weil es hier über die Grenze geht. Die sollten Polen ja eigentlich auch längst im Transit passieren und dann an den Ostseehäfen nach Asien und Afrika verschifft werden. Was hier auf den Markt gelangt, das haben vorher schon polnische Unternehmer aufgekauft und sorgen jetzt für Dumping auf dem heimischen Markt. So ein Bauer baut deshalb zum Beispiel auch keine Himbeeren mehr an, hat er uns neulich gesagt. In der letzten Saison wurden sehr viele Himbeeren aus der Ukraine eingeführt. Man hat mit bloßem Auge die schlechte Qualität der Ware gesehen, aber sie waren eben viel, viel, viel billiger. Das wurde von Unternehmen in Polen ausgenutzt. Unternehmen, die einfrieren, verarbeiten, die haben diese Situation ausgenutzt. Sie behaupten, sie hätten so viel Ware, dass sie nichts mehr bräuchten.
Sag mal, wie reagieren die Regierungen in Frankreich und Polen auf die Proteste und aber auch die Bevölkerung? Ich weiß, hier in München, habe ich auf der Leopoldstraße gesehen, da wurden die Bauern wirklich beklatscht für ihren Protest.
Also das ist hier auch so, jetzt gerade am Arc de Triomphe, als ich da war, da fahren dann die Leute auf dem Scooter vorbei, heben den Daumen und es gibt eine breite Solidarität mit den Bauern, sicherlich auch, weil sich einige einfach wiederfinden in dem Schicksal der Bauern. Viele Menschen in Frankreich haben das Problem, am Ende des Monats nicht über die Runden zu kommen und sehen eben in den Bauern immer noch diejenigen, die auch dafür zuständig sind und dafür da sind, das Land so zu erhalten, wie es ist, die Landschaft so zu erhalten, wie man sie in Frankreich kennt. Die Regierung hat deswegen ja auch versucht, sehr schnell zu reagieren. Die hatten natürlich Sorge, dass es wieder einen wochenlangen Protest wie bei den Gelbwesten gibt. Den haben wir jetzt, nicht in der gleichen Form, aber die Regierung hat sehr schnell reagiert, hat zugesagt, dass es weniger Kontrollen geben soll auf den Bauernhöfen. Man muss sich das so vorstellen, hier in Frankreich, wenn auf den Höfen kontrolliert wird, dass sie die Regeln einhalten, dann kommen da Beamte mit Waffen auf den Hof. Und die Bauern fühlen sich natürlich unter Generalverdacht. Auch das soll sich ändern. Und jetzt ein Dammbruch im Grunde genommen für die Regierung Macron, hat der Präsident auf der Landwirtschaftsmesse eben total unter Druck geraten, zugesagt, dass man Mindestpreise einführen will für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse. Es ist noch völlig unklar, wie das funktionieren soll, weil natürlich die Sorge ist, dass wenn es in Frankreich Mindestpreise gibt, die Handelsketten erst recht woanders einkaufen gehen. Aber er stand so unter Druck, dass er sogar das zugestanden hat, der Präsident, der sich immer die liberale Wirtschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Also die Zugeständnisse sind wirklich sehr weitreichend.
Die Bevölkerung in Polen, die hat durchaus auch Verständnis für die Bauern. Es sind, wie gesagt, relativ viele und es sind auch deutlich mehr kleine und mittlere Höfe als in Deutschland. Und für die polnische Regierung sind die Proteste in zweierlei Hinsicht eine echte Herausforderung. Man könnte sogar sagen, sie sitzt noch zwischen viel mehr Stühlen. Nämlich, erstens geht es um das Verhältnis zur EU. Donald Tusk ist ja ein bekennender Europafreund. Er will sich aber auch nicht mit den Landwirten verscherzen, denn 8% der Erwerbstätigen, das übersetzt sich auch in viele Wähler, die dann im April bei den Kommunalwahlen und im Juni bei den Europawahlen bei den ersten Stimmungstests über seine Regierung entscheiden. Und deshalb muss er zweitens auch die Bauernproteste gegen die ukrainischen Einfuhren ernst nehmen. ohne es sich mit Kiew zu verscherzen. Polen ist schließlich ein enger militärischer Verbündeter der Ukraine.
Dazu nochmal zur Erklärung. In Brüssel wurde ja entschieden, dass nach dem russischen Einmarsch vor 2 Jahren Importzölle und Einfuhrquoten für landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine ausgesetzt werden, um dem Land wirtschaftlich zu helfen. Jetzt hat sich ja an der Grenze zur Ukraine, wie drückt man das aus, wirklich also unschöne Bilder abgespielt.
Ja, das stimmt. Es wird weiterhin an Grenzübergängen protestiert und blockiert. Auf beiden Seiten stauen sich da auch LKWs kilometerlang. Güterzüge werden blockiert. Manchmal kommt es sogar zu Straftaten. Das ist wohl das, worauf du gerade angespielt hast. Also wenn LKWs oder Waggons mit Produkten aus der Ukraine geöffnet und die Erzeugnisse einfach abgelassen werden, damit sind sie dann im Grunde vernichtet. Und ganz klar ist natürlich auch, die Blockade geht dann zulasten von Unternehmen beider Länder, auch polnischer, denn es gibt ja einen regen Warenaustausch.
Kann man sagen, dass Landwirte ukrainisches Getreide zerstören?
Die ukrainische Regierung hätte gerne Aufklärung und das wird auch von der Polizei hier in Polen untersucht. Man weiß nicht genau, ob es tatsächlich Bauern sind. Das könnte hineinspielen in die Unterstellung, in das Gerücht, dass Russland eben solche Proteste auch anfeuert.
Sabina, es gibt ja auch ziemlich viele Fake News, Verschwörungstheorien, die kursieren auch im Netz, dass zum Beispiel das ukrainische Getreide vergiftet sei. Wird der Protest unterwandert?
Die polnische Regierung ist jedenfalls fest davon überzeugt, dass Russland die Bauernproteste anheizt, so als Teil der hybriden Kriegführung, um die polnische Gesellschaft zu spalten, gerade weil sie so solidarisch bisher gewesen ist mit der Ukraine und ja auch nicht erst seit 2022, sondern seit 2014 schon sehr viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat und dann eben auch militärisch hilft. Sprich, Moskau füttert die sozialen Medien mit Gerüchten und Fake News, beispielsweise das Getreide, das nur noch als Tierfuttertauge an Bäckereien verkauft worden sei. Ob das tatsächlich so ist, steht überhaupt nicht fest. Und für Empörung hier in Polen und insbesondere bei der Regierung in Warschau hat neulich ein Transparent bei einer Demonstration gesorgt. Darauf die Parole Putin, räum auf mit der Ukraine, Brüssel und unserer Regierung. Natürlich diese neue Regierung Tusk. Solche anti-ukrainischen Töne, die sind relativ neu. Das gibt auch nur eine einzige Partei, die oppositionelle rechtsextreme Konfederatia, die solche Töne anschlägt. Und deshalb wird auch vermutet, dass sie ihre Hände im Spiel hat. Und darüber ist dann lange verborgen geblieben, dass offenbar immer noch russische Agrarerzeugnisse in die EU gelangen. Übrigens auch über einen Grenzübergang zwischen Weißrussland und Polen. Nach Angaben der Kommission haben sich diese Getreideimporte in die Union aus Russland gegenüber dem Durchschnitt der 4 Vorjahre sogar verdoppelt. Die lagen im zweiten Halbjahr 2023 bei gut 1 Million Tonnen. Ganz schön viel. Darüber hat bisher aber kaum jemand geredet. Ist erst bekannt geworden, seit ein ukrainisches Internetmedium das aufgedeckt hat.
Wirklich ganz schön viel. Julia, du hast dich in Frankreich mit Rechtsextremismus und der EU-Wahl beschäftigt und analysiert, ob die Proteste den Rechten in die Hände spielen. Zu welchem Ergebnis bist denn du gekommen?
Also laut den letzten Umfragen ist noch kein messbarer Anstieg der Zustimmung zum Rassemblement National im Zusammenhang mit den Bauernprotesten zu verzeichnen. Aber man muss wissen, dass der Rassemblement National sowieso schon 10 Prozentpunkte vor der Präsidentenpartei liegt, also einen satten Vorsprung hat. Und der Chef der größten Gewerkschaft FNSEA, der räumt auch ein, dass die Bauern in den letzten Jahren immer weiter nach rechts gedriftet seien und tatsächlich viele mittlerweile rechtsextrem wählen. Man muss wissen, 2017 haben sie noch mehrheitlich Macron gewählt bei seiner ersten Wahl zum Präsidenten und mittlerweile ist er zur Hassfigur geworden. Der RN surft da jetzt auf dieser Welle und versucht halt, weil er ja auch immer wieder gegen die EU schießt und eben für Ursprünglichkeit, Identität, all solche Themen, die irgendwie mit Landwirtschaft und dem ländlichen Raum verknüpft sind, miteinander zu verbinden, versucht also auf dieser Welle zu surfen und die Landwirtschaft sozusagen als neue Angstquelle darzustellen. Und Angst ist irgendwo hier immer schon der Treibstoff des Rassemblement National gewesen, mit dem er Wähler für sich gewinnt. Und wenn man sich mal das Vokabular von dem Parteichef und Spitzenkandidat Jordan Bardella anhört, dann versteht man, welche Töne er da anschlägt.
L'Europe de Macron, qui veut la mort de notre agriculture.
Das Europa Macrons will den Tod unserer Landwirtschaft. Macrons Europa setzt unsere Bauern einer globalen Konkurrenz aus, die selbst keine der immer strikteren europäischen Normen respektieren muss. Wir hören hier den Schrei des französischen Volkes, das nicht sterben will, das an seinen ländlichen Gebieten hängt und nicht ausgelöscht werden will. Ich will, dass Premierminister Attal und Präsident Macron begreifen, dass sie dabei sind, dem französischen Volk Leid zuzufügen.
Est en train de faire souffrir le peuple français.
Im Juni findet ja jetzt die EU-Wahl statt. Was erwartet ihr?
Also nach meinen Gesprächen mit den Bauern und Bäuerinnen habe ich nicht den Eindruck, dass sie sich schnell zurückziehen werden. Sie müssen zwar jetzt im Frühjahr wieder auf ihre Felder, werden aber trotzdem versuchen, weiter den Protest hochzuhalten. Und ich denke, dass sich auch gerade deshalb die Regierung so intensiv um die Bauern gekümmert hat, weil sie weiß, dass durch die Verstrickung mit der EU dieses Themas das halt zum Wahlkampfschlager werden kann. Und der RN, der Rassemblement National, hat alle Stricke in der Hand, um daraus für sich ein gutes Netz zu spinnen. Insofern denke ich, dass die Proteste uns begleiten werden und auch wirklich eine relevante Rolle spielen werden für die Wahlen, zumal für die Grünen, die in der ganzen Geschichte durch die Umweltauflagen, die angeprangert werden, mit dem Rücken zur Wand stehen.
Ja, und in Polen, ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Bauern weiter demonstrieren werden, obwohl die Regierung Tusk sich gesprächsbereit zeigt. Und man wird weiterhin versuchen, sich einerseits mit Kiew zu einigen. Das soll Ende März geschehen in bilateralen Regierungskonsultationen, aber nicht allzu sehr auf Kiew einzugehen.
Vielen Dank euch beiden für eure Eindrücke und Einschätzungen. Es bleibt ein spannendes Thema und wir bleiben dran. So, und jetzt spreche ich mit Professor Thomas Herzfeld. Er ist Agrarexperte. Herr Herzfeld, guten Tag.
Einen schönen guten Tag, Frau Amiri.
Gerade habe ich mit unseren beiden Korrespondentinnen gesprochen, die uns über die Wut der Bauern in Polen und in Frankreich erzählt haben. Die Landwirte demonstrieren ja nicht nur in ihren eigenen Ländern, sondern auch in Brüssel, direkt vor dem EU-Parlament. Warum, will ich gerne von Ihnen wissen. Und was ist Ihre Kritik an der EU?
Die gemeinsame Agrarpolitik wird ja durch die Europäische Union bestimmt und auf der Ebene der Europäischen Union entschieden. Und hier richtet sich die Kritik der Landwirtinnen und Landwirte vor allem daran, dass immer mehr Auflagen hinzukommen und vor allem die Agrarpolitik immer mehr auch mit umweltpolitischen Fragestellungen verknüpft werden, wie zum Beispiel im Rahmen des Green Deal.
Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern komprimiert, kompakt und einfach erklärt den Green Deal kurz erklären?
Der Green Deal ist ein Strategiedokument der Europäischen Kommission, das die Ziele definiert oder Ziele erklärt, den Pestizideinsatz, den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren in der Landwirtschaft, die Ausstoß von klimarelevanten Emissionen stark zu reduzieren und den Anteil der ökologischen Landwirtschaft stark zu erhöhen. Und das alles bis 2030 beziehungsweise 2050.
Und dieser Green Deal zielt ja darauf ab, bis 2050 eine Wirtschaft zu schaffen, die keine Nettotreibhausgase mehr ausstößt, oder? Und so will die EU der erste klimaneutrale Kontinent werden.
Exakt, genau. Als EU insgesamt soll Klimaneutralität erzielt werden, das heißt keine Nettoemissionen mehr. Das heißt, die nicht vermeidbaren weiterhin bestehenden Emissionen müssen irgendwie anderweitig gebunden oder kompensiert werden.
Jetzt hören wir auch, dass ziemlich viel Geld aus der EU in die Töpfe der Bäuerinnen und Bauern fließt. Also eigentlich profitieren doch Europas Bäuerinnen und Bauern von enormen Subventionen, oder?
Natürlich sehen die Beträge sehr, sehr groß aus, die hier Jahr für Jahr in die Landwirtschaft fließen. Wenn wir das aber im Vergleich sehen mit dem Niveau der Stützung, die in den 1990er Jahren noch geleistet wurde, das heißt relativ zu den Umsätzen in der Landwirtschaft haben die Subventionen einen deutlich kleineren Anteil als noch vor 30 Jahren.
Aber immer noch viel Geld. Also würden Sie sagen, wird in Brüssel genug für die Landwirte getan oder was müsste sich ändern?
Das ist die große Frage, was ist genug oder was muss getan werden? Zum einen ist die Landwirtschaft oder brauchen die landwirtschaftlichen Unternehmen klare, verlässliche Rahmenbedingungen, die auch längerfristig bestehen bleiben. Und aktuell erleben wir es, dass alle 7 Jahre eine neue Agrarreform beschlossen wird und damit die Rahmenbedingungen sich relativ kurzfristig schnell ändern. Außerdem erleben wir, dass die letzten Agrarreformen zu immer komplexeren Verwaltungsakten geführt haben. Das heißt, der Aufwand, der bei den Betrieben, die diese Direktzahlungen zum Beispiel beantragen wollen, anfällt, wird immer größer und auch Unsicherheiten hinsichtlich der Kontrollen und wenn Verstöße festgestellt werden, der Sanktionen werden immer stärker. Das heißt, die Agrarpolitik sollte einen Rahmen wieder schaffen oder zurück zu einem Rahmen kommen, der sich weniger schnell ändert und wo die Landwirte besser, ja, auch damit das mit ihrer täglichen Arbeit in den Ställen und auf den Feldern verbinden können.
Sagen Sie, sind die Probleme der Bauern in allen EU-Ländern gleich? Jetzt haben wir viel von Frankreich und Polen gehört, aber kann man sagen, die haben alle dieselben Probleme?
In einem großen Umfang sind es ähnliche oder dieselben Probleme. Die Agrarpolitik hat in den 70er und 80er Jahren die Agrarmärkte stark abgeschottet. Und seit der zunehmenden Liberalisierung des Abbaus der Preisstützung und des Zollschutzes in den 90er Jahren sind die EU-Agrarmärkte stärker dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Und hier gibt es wenig Unterschiede zwischen französischen oder polnischen Märkten. Das heißt, die kritisierten ukrainischen Getreideimporte wirken sich genauso auf die Getreidemärkte in anderen EU-Staaten aus. Gleichzeitig sind eben diese erwähnten immer stärkeren umweltpolitischen Anforderungen auch EU-einheitlich. Das heißt, alle Landwirte müssen diese Auflagen einhalten, wie zum Beispiel die viel kritisierte und jetzt gelockerte Bracheverpflichtung von 4% der Flächen oder auch die Greening-Maßnahmen, also die Einhalten von bestimmten Fruchtfolgen oder die Düngemittelverordnung, dass also nicht eine übergroße Menge an Stickstoff ausgebracht werden darf und so weiter. Auch das sind einheitliche Regelungen, die alle EU-Staaten umsetzen müssen.
Können Sie sich erklären, warum die Proteste in Polen so heftig ausfallen?
Fällt mir schwer, das rational zu erklären. Wir sehen, die Getreidepreise sind in Polen nicht die niedrigsten, sie sind in Ungarn noch niedriger. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass seit Mai, Juni 2022 die Getreidepreise sehr stark gesunken sind. Das ist zum einen natürlich im Vergleich zu der Situation Anfang 2022 ein starker Einkommensrückgang für die Landwirte. Und gleichzeitig sind die Preise für die Energie und für die Düngemittel und andere Betriebsmittel kontinuierlich gestiegen und sinken eben nicht so stark wie die Getreidepreise. Das kann ein Erklärungsansatz sein, aber warum das in Polen stärker für Unmut sorgt als in anderen EU-Staaten, ist rational schwer zu erklären.
Unsere Korrespondentinnen erzählten uns, und wir haben es ja auch in Deutschland gesehen, dass da plötzlich sehr laute rechte Stimmungsmacher unter den protestierenden Landwirten waren. Inwieweit wird der Protest von rechts unterwandert?
Für Deutschland kann man sehr wohl sagen, dass Forderungen von einigen Verbindungen wie Landschaftsverbindung oder den Freien Bauern sehr stark gegen EU-Transfers zum Teil interpretiert werden können, auch oder auch für stärkere Renationalisierung der Agrarpolitik. Das heißt, wir sehen bei einigen Interessenverbänden auf jeden Fall populistische Tendenzen, die gegen eine weitere EU-Integration sprechen.
Kann man sagen, dass alle europäischen Landwirtinnen und Landwirte auf der Straße sind? Oder kann man sagen, die Mehrheit? Und sind wirklich überhaupt alle zufrieden? Und kann man dann sagen, die Landwirte oder die Landwirtinnen?
Der Sektor ist sehr heterogen. Ich würde nicht sagen, dass die Mehrheit der Betriebe oder der Landwirtinnen und Landwirte auf der Straße sind. Aber dennoch ist, denke ich, eine Unzufriedenheit bei der Mehrheit der Betriebe zu verzeichnen, dass eben hier eine Verunsicherung bei vielen Landwirtinnen und Landwirten vorherrscht, wie es längerfristig weitergeht und wie die Produktionsbedingungen und Rahmenbedingungen längerfristig sein werden.
Sagen Sie, denken Sie, dass es nach der EU-Wahl im Juni ruhiger werden wird oder erst so richtig angeheizt wird?
Das hängt sehr davon ab, wie die Wahl ausgeht. Wenn wir sehen, dass zumindest einige Gruppen unter den Landwirten sehr stark gegen eine weitere Liberalisierung der Agrarmärkte opponiert, auch gegen einen Ausgleich zwischen den EU-Staaten große Reservierungen hat, wenn diese Parteien, die diese Positionen vertreten, im zukünftigen EU-Parlament noch stärker vertreten sein werden, kann es sein, dass wir hier noch viel größere Konflikte erleben. Wenn dahingegen andere Parteien weiterhin stark vertreten sind, kann es auch sich auch wieder beruhigen, wenn sozusagen hier die politische Linie anders kommuniziert wird, als sie es vielleicht mit dem Green Deal kommuniziert wurde.
Beruhigen, das ist so ein Wort, das hört man in letzter Zeit so selten. Vielen Dank, Professor Herzfeld, für Ihre Einschätzungen.
Gern geschehen.
Und wenn ihr noch mehr über die neuen und ja doch auch umstrittenen Naturschutzgesetze der EU über den Green Deal wissen wollt, dann habe ich noch einen Hörtipp für euch. Den Podcast IQ – Wissenschaft und Forschung. In der Folge Zerstörte Natur – Wiederbeleben – Wie Renaturierung gelingt, klären unsere KollegInnen, ob und wie die neuen EU-Gesetze die Umweltzerstörung stoppen sollen. Könnt ihr hören. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und das war unser Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Bauernproteste in Europa. Woher kommt die Wut? Aufgezeichnet am 4. März 2024. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Ich wiederhole, weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster und Nils Kopp. Produziert hat Anja Beusterin.